Sehr geehrte Herren Präsidenten, Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Exzellenzen, liebe Gäste. Das Paradox gehört nicht zu den üblichen Ausdrucksmitteln juristischer Texte, die schließlich größtmögliche Klarheit anstreben. Einem Paradox ist notwendig der Rätselcharakter zu eigen. Ja, es hat dort seinen Platz, wo Eindeutigkeit zur Lüge geriet. Deshalb ist es eines der gängigsten Mittel der Poesie. Und doch beginnt ausgerechnet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit einem Paradox. Denn wäre die Würde des Menschen unantastbar, wie es im ersten Satz heißt, müsste der Staat sie nicht achten und schon gar nicht schützen, wie es der zweite Satz verlangt. Die Würde existierte unabhängig und unberührt von jedweder Gewalt. In einem einfachen, auf Anhieb kaum merklichen Paradox, die Würde ist unantastbar und bedarf dennoch des Schutzes, kehrt das Grundgesetz die Prämisse der vorherigen deutschen Verfassung ins Gegenteil um und erklärt den Staat statt zum Telos nunmehr zum Diener der Menschen, und zwar grundsätzlich aller Menschen, der Menschlichkeit im emphatischen Sinne. Sprachlich ist das, man mag es nicht als brillant bezeichnen, es ist, weil man damit einen eminent normativen Text ästhetisierte, es ist vollkommen nichts anderes. Überhaupt wird man die Wirkmächtigkeit, den schier unfassbaren Erfolg des Grundgesetzes nicht erklären können, ohne auch seine literarische Qualität zu würdigen. Jedenfalls in seinen wesentlichen Zügen und Aussagen ist es ein bemerkenswert schöner Text und sollte es sein. Bekanntlich hat Theodor Heuss die ursprüngliche Fassung des ersten Artikels mit dem Argument verhindert, dass sie schlechtes Deutsch sei. Die Würde des Menschen ist unantastbar hingegen, ist ein herrlicher deutscher Satz, so einfach, so schwierig, auf Anhieb einleuchten und doch von umso größerer Abgründigkeit, je öfter man seinen Folgesatz bedenkt, muss dennoch geschützt werden. Beide Sätze können nicht gleichzeitig wahr sein, aber sie können sich gemeinsam, nur gemeinsam bewahrheiten und haben sich in Deutschland in einem Grade bewahrheitet, wie es am 23. Mai 1949 kaum jemand für möglich gehalten hätte. Im deutschen Sprachraum vielleicht nur mit der Lutherbibel vergleichbar, hat das Grundgesetz Wirklichkeit geschaffen durch die Kraft des Wortes. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Wie abwegig muss den meisten Deutschen, die sich in den Trümmern ihrer Städte und Weltbilder ums nackte Überleben sorgten, wie abwegig muss ihnen der Gedanke, muss ihnen die Aussicht erschienen sein, so etwas Luftiges wie die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Aber was für ein verlockender Gedanke es zugleich war. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Die Juden, die Sinti und Roma, die Homosexuellen, die Behinderten, überhaupt alle Randseite, Andersgesinnten und Fremden, sie waren ja vor dem Gesetz gerade nicht gleich gewesen, also mussten sie es werden. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Wochen- und Monate währende Widerstand just gegen diesen Artikel zeigt am deutlichsten, dass Männer und Frauen 1949 noch keineswegs als gleichberechtigt galten. Seine Wahrheit wurde dem Satz erst in der Anwendung zuteil. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Das war gerade nicht der Mehrheitswunsch der Deutschen, die in einer Umfrage zu 3/4 für die Beibehaltung der Todesstrafe plädierten und wird heute weithin bejaht. Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Der Satz war den Mitgliedern des Parlamentarischen Rats angesichts der Flüchtlingsnot und des Wohnungsmangels fast peinlich und gilt 65 Jahre später nicht nur im wiedervereinigten Deutschland, sondern im halben Europa. Der Bund kann in die Beschränkung seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa herbeiführen. Das dachte 1949 ein vereinigtes Europa, ja die Vereinigten Staaten von Europa voraus. Und so weiter. Das Diskriminierungsverbot, die Religionsfreiheit, die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das waren, als das Grundgesetz vor 65 Jahren verkündet wurde, eher Bekenntnisse, als dass sie die Wirklichkeit in Deutschland beschrieben hätten. Und es sah zunächst keineswegs danach aus, als würde der Appell, der in diesen so schlichten wie eindringlichen Glaubenssätzen lag, von den Deutschen gehört.